guten Morgen.
Vor vielen Jahren, als ich nach der Schule ging, kam ich mir auf die... Ich konnte nie besonders viel mit Sport anfangen, aber irgendwann war es gerade zu modern, da kam ich auf die Idee, es wäre ja Leihwand, mit Kampfsport anzufangen. Und so bin ich dann in einen Karateverein gegangen, aber mehr so just for fun, und habe das nie so ernsthaft betrieben. Um jeden Wettkampf, den man mir aufs Auge drücken wollte, habe ich mich gedrückt. Dann habe ich angefangen zu studieren, irgendwann hatte ich keinen Verein mehr gefunden, habe den Taekwondo gemacht und mich weiterhin um jeden Wettkampf gedrückt. Aber eines Tages kam ich auf die Idee, naja, es ist mal Zeit, das zu ändern und mal einen mitzumachen. Der Tag kam, es war ein Wettkampf nach dem K.O.-System, der erste Kampf stand für mich an, Gegner, ganz kommod, meine Gewichtsklasse, bisschen kleiner als ich, aber irgendwie hatten wir beide auch ein bisschen Respekt voneinander. Er vor meinen Haxen und ich vor seiner Größe, also vor ihm als Gegner. Am Ende hat er ziemlich deutlich nach Punkten gewonnen, also mehr als deutlich. Die Sache war, dass weder meine Voraussetzung noch mein Training das Problem waren, sondern einfach mein Kopf und was darin los war. Die Geschichte der Kundschafter ist, glaube ich, eine ganz ähnliche. Wir haben hier 12 Männer, die ausgekundschaftet werden, das Land zu erkunden. 12 Männer, das Land zu erkunden, weswegen sie hier sind, weswegen sie hergekommen sind, weswegen sie sich auf den Weg von Ägypten gemacht haben, weswegen sie durch die Wüste gegangen sind. Sie finden ein Land, was dem entspricht, was ihnen versprochen wurde. Ein Land, das fruchtbar ist, gute Böden hat, gute Äcker und reiche Früchte trägt. Aber in dem Land wohnen Menschen. Es gibt befestigte Städte und die Menschen da drin sehen nicht so aus, als wenn sie beim ersten Erscheinen eines Gegners sich davon flüchten würden. Sie sehen ebenbürtig aus. Menschen, gegen die es schwer wird, in den Krieg zu ziehen. Angst macht sich breit. Und Zweifel. Zweifel daran, ob es richtig ist, und die Angst und die Zweifel, wofür bin ich hier? Will ich hinaussehen, um hier den Tod zu finden? Nur einer scheint verrückt genug zu sein, sich dem entgegenzuschmeißen. Caleb. Caleb, heldenmutig. Ja. Wenn wir ein bisschen vorspulen in der Geschichte, 45 Jahre weiter oder 2 Bücher weiter in der Bibel, lesen wir, Caleb schafft es unter seiner Führung, die Riesen zu vertreiben. Was war also los? Hat vielleicht Moses die falschen Kundschafter ausgewählt? Waren vielleicht alle gerade Rugby spielen und 12 sind übergeblieben, weil sie keiner in seiner Mannschaft haben wollte? Und er hat sie sich ausgewählt? Naja, nicht ganz. Die 12 Kundschafter sind Stammesführer. Sie genießen das Vertrauen ihres Stammes, sie haben sich bewiesen. Entsprechend hätte man andere Männer genommen, die Geschichte wäre die gleiche geblieben, nur die Namen andere. War vielleicht die Zeit das Problem? Sie haben sich überrumpelt gefühlt von ihrem ersten Eindruck und davon mitreißen lassen. Sie hatten 40 Tage Zeit. 40 Tage sind eine lange Zeit. 40 Tage sind öfters in der Bibel, dann treten sie auf. 40 Tage, eine Zeit des Prüfens, 40 Tage, eine Zeit der Vorbereitung. 40 Tage war Mose auf dem Berg, um die Gesetzestafel zu empfangen. 40 Tage ist Elia auf dem Weg zum Berg Horeb, nachdem er vor Isabel geflohen ist, die ihn geschworen hat zu töten. 40 Tage Zeit für die Buße, für Ninive. 40 Tage fastet Jesus in der Wüste. 40 Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. 40 Tage, kein Schnellschuss. Viel Zeit zu bedenken, viel Zeit, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und die Frage sich zu stellen, bin ich bereit, den Weg zu gehen? Die Situation mag sehr losgelöst, sehr fern weg sein von unserer jetzigen Gemeindesituation. Keiner ist gerade aufgerufen, ein fremdes Land einzunehmen, sich irgendeinem Feind entgegenzustellen. Aber vielleicht ist die Frage gar nicht trotzdem so weit weg. Die Kernfrage ist man bereit, einen Weg zu gehen, einen Weg einzuschlagen. Ein Bekannter erzählte die Geschichte aus seiner Gemeinde, dass die Gemeinde gewachsen war, neue Aufgaben hinzu und alles fing an, über den Kopf zu wachsen und es stellte sich heraus, wir schaffen es nicht, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt, wir brauchen Gemeindediakonen. Die ganze Sache ging zu den Gemeindeältesten und die bewegten die Frage, stellten fest, okay, die Gemeindefinanzen reichen für das aus, was wir gerade machen, aber eine Gemeindediakon sieht nicht gut aus. Die Frage also, gehe ich den Weg, obwohl die Umstände dagegen sprechen oder nicht? Man hat sich in dem Fall dagegen entschieden, vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung, weil die Situation blieb die gleiche. Und das Thema stand bald wieder auf der Tagesordnung. Bei den 12 Kundschaftern sind es weniger finanzielle Sorgen, sondern größere. Es geht um mehr. Als sie berichten, sind sie zuerst noch eher sachlich. Sie sprechen von befestigten Städten, sie sprechen von den Völkern, die dort leben in diesem Land. Jebusiter, Amalekiter, Hethiter, Ammoniter und die Söhne des Anaks. Söhne des Anaks, dazu gehört auch der Goliath, vielleicht noch ein Begriff. 40 Tage Zeit, nachzudenken, die Frage zu bewegen. Können wir es mit ihnen aufnehmen? 40 Tage, in denen sich Angst breit machen kann und sie leben kann, handlungsunfähig macht. Was dazu führt, dass man halt mal klar nach Punkten verliert oder eben auch sie generell mit ihr zu kämpfen hat. Alexander Huber, ein Extremkletterer, schreibt in einer Reportage, als er die eine der drei Zinnen Frisolo bestiegen hat, dass es immer am Anfang ist, wenn er so in eine Route einsteigt, dass sich die ganze Route vor ihm im Kopf aufbaut, die ganze Wand, und es dann in seinem Kopf anfängt, sich zu drehen. Was dreht da los? Er bekommt Angst, die Angst, er könnte abstürzen, was kann alles passieren? Und es sind dann auf den ersten Metern, dass er seine eigene Angst überwinden muss und deshalb die härtesten Meter in der Wand. Die Kundschafter lassen sich von ihrer Angst lehnen und werden daran irre. Es geht so weit, dass sie Gerüchte vertreiben. Sie sagen, das Land, was wir durchwandert haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen. Die Anakiter gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns selbst vor wie Heuschrecken und auch ihnen erschienen wir so. Klagen macht sich breit, Klagen eine ganze Nacht hinüber im Volk. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Volk in solches Klagen gerät, nicht das erste Mal. Das gleiche Klagen hat sie bewegt, als sie aus Ägypten herausgezogen sind. Auf sicherem Fuß glaubend, stellen ihnen die Ägypter nach. Als dann kommen sie in die Wüste und stehen einer lebensfeindlichen Region gegenüber, kein Essen. In der Wüste Sinn. Sie brechen auf von dort, kommen nach Rephidim und finden kein Wasser. Jedes Mal klagen, klagen vor Gott. Die Wüste ist ein lebensfeindlicher Ort. Feinden gegenüberzustehen, kein Essen zu haben, nichts zu trinken zu haben, alles mehr als verständliche Gründe, in Klagen, in Zweifel, in Verzweiflung zu geraten. Aber die Frage, ist es alles? Ist es bloß diese lebensfeindlichen Umstände, die sie klagen lassen? Eine Person, die mir sehr nahe steht, ist vor einigen Jahren aus der alten Firma gemobbt worden und hat sich dann aufgemacht, das Ganze für sich zu reflektieren und zu ergründen. In der Reflexion kam er darauf, dass er eigentlich auch mit war, dass er die Situation mit getriggert und beschleunigt hat. Er hat für sich erkannt, dass er sich in so ein typisches Opferverhalten begeben hat und damit das Ganze auch ins Rollen gebracht hat. Das ist jetzt keine Grundsatzaussage über Mobbing, sondern das, was er für sich in dieser Situation erkannt hat. Bezogen auf Israel ist es vielleicht nicht so viel anders. Wo kam Israel her? Israel kommt gerade aus Ägypten. Aus der Knechtschaft, aus der Versklavung, der Unterjochung, der Unterdrückung. Sie sehen wahrscheinlich in sich eher noch einen Sklaven als einen tapferen Krieger. Aber wie haben die Ägypter sie gesehen? Die Ägypter haben sie als ein Volk gesehen, was in ihrem Land groß wurde und dass sie sich Gedanken gemacht haben, ein Volk, das es zu unterdrücken galt, damit es sich nicht erheben kann. Wie siehst du dich? Das Klagen führt dazu, dass man sich um den Kreis dreht. Der Gegner wird größer und vielleicht es geht für die Israeliten so weit, dass der Feind so groß wird, dass er für Gott unüberwindbar scheint. Alle klagen, bis auf einen. Besser gesagt, zwei. Erst Kaleb, dann auch Josua. Kaleb ist der Felsen der Brandung, der das Wort ergreift und das Volk zu beruhigen sucht, nachdem nach dem ersten Bericht alle aufgebracht sind. Nach der Nacht des Klagens erhebt sich das Volk und will sich gegen Mose wenden und Aaron. Im ersten Teil tritt Josua nicht auf. Vielleicht war er leise, vielleicht war er aber auch gar nicht leise, sondern er war genauso bei den anderen Kundschaftern. Vielleicht hat er sich genauso Sorgen gemacht, Angst gehabt vor der Situation und war so genauso in dem Klagen und nicht zuversichtlich. Am nächsten Tag aber, als sich das Volk erhebt, ändert sich die Situation. Kaleb will Mut machen und Josua stellt sich dazu. Das heißt, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zwei von denen, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, dieses Land ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Lehnt euch nur nicht gegen den Herrn auf, habt keine Angst vor den Leuten in jenem Land, sie wären unsere Beute. Ihr schützender Schatten ist von ihnen gewichen, denn der Herr ist mit uns. Habt keine Angst. Dazwischen liegt eine Nacht. Es liegt eine Nacht zwischen dem ersten Bericht, wo Josua so ganz still, ganz unauffällig erscheint, und hier, wo er sich zu Kaleb stellt und aufruft, nicht zu verzweifeln, nicht zu verzagen. Eine Nacht, ich glaube, eine lange Nacht, eine von diesen Nächten, wo man umgetrieben wird, nicht zur Ruhe kommt, keinen Schlaf finden kann, eine Nacht, die nicht enden will, die er nicht zur Ruhe kommen lässt. Eine Nacht, in der vielleicht er für sich die Frage bewegt, kann es sein, dass Gott ihn zugrunde gehen lassen will? Am Anfang ist er vielleicht genauso im Klagen, der Verzweiflung, aber er gibt Raum. Raum, dass Gott ihm Antwort geben kann. Raum zu reflektieren. Genauso wie das ganze Volk war er durch eine Zeit hindurchgegangen, hat erlebt, dass Gott sie nicht im Stich gelassen hat. Eine Plage nach der anderen hat Gott herbeigeführt, bis der Pharao hat sich erweichen lassen. Als sie flüchten und der Pharao hinter ihnen nachsetzt mit den Ägyptern, werden sie durch Schilfmeer geführt und hinter ihnen versinken die Ägypter. In der Wüste Sin erlebt er, wie Gott anfängt, sie mit Manna zu versorgen. In Rephidim darf er ebenso mit erleben, wie ihm Trinkwasser geschenkt wird, wie aus einer Braklake Trinkwasser wird. Er hat aber auch seine eigene Geschichte mit Gott. Er heißt nicht nur Josa, sein eigentlicher Name ist in der Aufzählung der Kundschafter, die ausgesandt wird, wird er als Hoschea, Sohn des Nuns, genannt. Am Ende der Aufzählung steht ein Nachsatz. Den Sohn Nuns nannte Mose Josua. Hoschea heißt Wunsch nach Rettung. Josua bedeutet, der Herr ist Rettung, ein Zuspruch. Er hat diesen erlebt, dass dieser wahr wird. Einige Zeit zuvor standen die Israeliten den Amalekitern gegenüber. Mose beruft ihn zum Heerführer. Er wählt sich die Männer aus, mit denen er in Kampf zieht. Er darf erleben, wie ein Volk, was aus der Versklavung kommt, von denen keiner als Kriegshandwerk erlebt wird, siegreich über die Amalekiter ist. Die zentrale Frage für ihn ist, lässt Gott sie hängen? Im Angesicht dieser Ereignisse kann Gott sie hierher geführt haben, nur um sie zugrunde gehen zu lassen? Oder wenn er so weit mit ihnen gegangen ist, ist er auch noch bereit weiterzugehen? Und es ist nicht das Ende und es gibt Hoffnung. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Frage bei ihm. Die Frage, die ich mit angesprochen habe für die Israeliten, wer bin ich? Was glaube ich, wer ich bin? Wir haben 12 Stämme. Jeder Stamm hat von Jakob, dem Vater, einen Segen mitbekommen. Wir lesen davon am Ende von Genesis. Den Mammutsegen hat Juda abgegriffen. Kurzer Auszug. Juda, dir jubeln die Brüder, zu deiner Hand hast du am Genick deiner Feinde. Deines Vaters Söhne fallen vor dir nieder. Kaleb gehört zu diesem Stamm. Er macht diesem Segen alle Ehre, er ist mutig und hält sich nicht zurück. Josua gehört zum Stamm Ephraim. Ephraim ist einer von 2 Söhnen, die Josef geboren wurde, nachdem er als Sklave nach Ägypten verkauft wurde und dort aufsteigt zum Berater. Ephraim ist nicht der erste Sohn, sondern der zweite. Erst wird Josef Manasse geboren und dann Ephraim. Kurz vor dem Tode Jakobs bringt er diese 2 Söhne auch zu ihm und Jakob segnet sie. Er nimmt sie an wie seine leiblichen Söhne, obwohl er nur ihr Großvater ist. Und er gibt den großen Segen nicht auf Manasse, den Älteren, sondern auf Ephraim. Ein großer Segen, der auf ihm liegt, eine Geschichte, die in dem Volk immer im Stamm wieder weitererzählt wird. Teil der Identität des Stammes und den vielleicht auch sich Josua bewusst wird, da hängt auch eine Verantwortung dran. Es ist also die Frage für Josua, von wem lässt er sich bestimmen? Von wem lässt er seine Gedanken bestimmen? Was darf sein Herz bewegen? Was glaubt er, wer er ist, wozu er fähig ist? Sind es die Umstände, das, was ihn die letzten Jahre geprägt hat? Oder sind es die Verheißungen, die ihm zugesprochen wurde, die auf ihn persönlich, auf seinem Namen, auf seinem Stamm liegen? Das Volk Israel ist ein Volk, das sich Gott auserwählt hat. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Gott hat sich dieses Volk auserwählt. Er will an ihm seine Liebe erweisen. Er will ihm zur Seite stehen. Er will mit ihm durch gute und schlechte Zeiten gehen. Er will eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Er will an ihm seine Größe offenbaren. Ägypten ist nicht nur eine Zeit der Versklavung. Ägypten ist zuallererst doch ein Ort, wo aus seiner größeren Familie ein ganzes Volk heranwächst mit 12 Stämmen. Ägypten ist eine Zeit, wo sie erst so groß werden können, dass sie überhaupt in der Lage sind, daran zu denken, ein größeres Land einzunehmen und zu bekämpfen. Zwar kommen sie aus der Versklavung, aber das ist nicht der Ort, für den sie vorgesehen sind. Es ist Zeit, dass sie auch Ägypten verlassen haben, weil Gott Größeres mit ihnen vorhat. Die Frage ist aber, sind sie bereit, auch Ägypten loszulassen? Ist es vielleicht auch, dass sie in Klagen verfallen, zurückkehren wollen nach Ägypten, weil in ihrem Inneren sie immer noch tief verwurzelt sind und an Ägypten zurückdenken und es nicht schaffen, sich davon zu trennen? Trauer und Loslassen ist eigentlich ein Kernstein, um weiterzugehen, um etwas Neues zu wagen. In einer Jugendstunde sagte mal der Jugendleiter ganz vehement, dass es wichtig ist, auch als Single irgendwann sein Single-Dasein loszulassen, wenn man sich in die Ehe begibt. Israel soll wachsen, wachsen im Glauben und im Vertrauen auf seinen Gott. Wie kann Wachsen gelingen im Vertrauen? Schön wäre es, ein Buch zu lesen und es zu verdauen und dann mit dem Thema durch zu sein. Oder meiner Werbung zu glauben, die für ein Waschbrettbauch verspricht, man braucht nur einen Gürtel, den man sich um den Bauch schneidet und irgendwann ist der Waschbrettbauch da. Ganz so einfach ist es nicht. Wachstum geschieht durch Überwinden. Um eine Wand seilfrei zu durchsteigen, kann ich am Seil klettern, Erfahrung sammeln, Technik verbessern, die Route kennenlernen, die Wand kennenlernen, Vertrauen in mich, in das Material gewinnen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann muss ich mich mit einer meiner eigenen Angst auseinandersetzen, muss ihr begegnen und sie überwinden. Israel hat viele Möglichkeiten dazu. Immer wieder sind sie in diese Herausforderung hineingestellt, zu vertrauen. Vertrauen im Angesicht der Verfolger, Vertrauen in der Wüste auf Nahrung und Wasser, Vertrauen, wenn es länger braucht, Moses 40 Tage, nicht vom Berg hinabsteigt. Josua wagt den Schritt zu vertrauen. Er stellt sich auf die Seite Kalebs und entschließt sich, ebenso das Vertrauen auf Gott zu wagen. Das Volk, ihm fällt es schwer. Es wagt uns das Vertrauen nicht. Es begehrt auf. Aber Gott steht zu seinem Volk. 40 Jahre lang bleibt er an seiner Seite. Er geht mit ihm 40 Jahre durch die Wüste. 40 Jahre vor ihm her. 40 Jahre versorgte es. Bis sie schließlich an den Ostrand des Jordans kommen. Und dann sich die Frage stellt, sind sie bereit? Vertrauen sie? Sind sie bereit, hineinzugehen und das Land einzunehmen? Die neue Generation, die herangewachsen ist, wagt das Vertrauen. Und sie ist siegreich. Ebenso, wie Gott mit Israel seinen Weg geht und verfolgt hat, bin ich auch sicher, dass er heute Morgen da ist mit jedem Einzelnen von uns und darauf wartet, dass wir mit ihm vielleicht da weitergehen, wo wir aufgehört haben, wo wir zurückgelassen sind, wo wir ihn zurückgelassen haben. Gott liebt dich, er sieht dich, deinen Weg, er sieht, was in dich hineingelegt ist. Er erkennt vielleicht mehr Potenzial, als du es zu wahren erwagst. Lass es zu. Es geht nicht darum, in blinden Aktivismus zu verfallen und alles zu geben, was man hat, und bis zum Umfallen zu hakeln. Aber wenn unsere Werke aus unserem Glauben folgen, geht es vielleicht darum, dass unser Handeln echt ist und unser Vertrauen auf Gott offenbart. Amen.